Deutschlandfunk. Der Tag.
Kurze Nachfrage. Die Ampel steht?
Die Ampel steht.
Und zwar seit gestern. Man kann dann immer noch schön was nachklappen. Das sagen wir oft so im Radio bzw. hier in der Redaktion. Dann bedeutet, es gibt nach Tagen wie diesen ungefähr 1001 Möglichkeit, sich diese Koalitionsverhandlungen und das Ergebnis, also den Koalitionsvertrag, aus ganz, ganz unterschiedlichen Perspektiven anzugucken. Und das machen wir heute im Podcast vom 25. November. Wir wollen gucken auf die beiden in Anführungsstrichen kleinen Partner der SPD, wobei die sind eben gar nicht so klein, ne? Die Grünen und die FDP. Wie ausbalanciert ist jetzt das, was im Koalitionsvertrag steht? Gerade aus der Perspektive eben dieser beiden Parteien. Im zweiten Themenblock geht es um die Menschen, die ertrunken sind vor der Küste von Calais, weil sie versucht haben, mit einem Schlauchboot über den Ärmelkanal in Richtung Großbritannien zu kommen. Beide Seiten, also sowohl Großbritannien als auch Frankreich, machen sich Vorwürfe. Es geht jetzt auch viel um das Geschäft, eben was die Schlepper da betreiben. Wir geben einen Überblick mit unserer Korrespondentin in Frankreich. Mein Name ist Sonja Meschkat. Hallo. Ah, da höre ich doch schon was.
Hi Sonja.
Hallo.
Herr Remme muss sich noch seine Kopfhörer aufsetzen, dann hört er dich auch gleich.
Herr Remme sortiert sich noch.
Ja, ich muss dir noch erstmal ins Studio pfeifen.
Trillerpfeife oder? Okay. Hallo Klaus, hörst du?
Sonja, ich höre dich.
Hörst du? Tach, schön, dass ihr da seid.
Ja.
Also ihr zwei, dann legen wir mal los. Jetzt natürlich sofort die Gewissensfrage zu Beginn. Wer von euch beiden hat die 177 Seiten Vertrag schon durchgearbeitet?
Boah, nee. Ich bin froh, wenn ich irgendwie die Hälfte aller Stellen erwischt habe, inzwischen, wo Klima auftaucht. Also dieses Klima- und Wirtschaftsthema habe ich durchgearbeitet, aber den Rest,
Ja, mir geht es ein bisschen ähnlich, aber es war interessant und das haben wir, glaube ich, gestern auch schon mal kurz hier unter uns besprochen, wie sehr Klima sich wirklich durch den gesamten Vertrag zieht. Also jeder, der glaubt, nur das Klimakapitel lesen zu müssen, um da à jour zu sein, den kann ich nur ermuntern, mal 20, 30 Seiten weiterzugehen und plötzlich taucht es wieder auf und wieder und wieder. Das ist ein roter Faden.
Ich kann nur empfehlen, die Suchfunktion zu benutzen und sich mittels des Wortes Klima, das 198 Mal auftaucht, vorwärts zu hangeln, dann geht's.
Das wäre jetzt auch mein Tipp gewesen, ehrlich gesagt, aber gut, dass wir da denselben Gedanken hatten. Könnt ihr zwei uns vielleicht erstmal einen Einblick geben, wie eigentlich für euch die letzten 24 Stunden abgelaufen sind? Also wir hören das ja immer nur, ne, was dann am Ende rauskommt von eurer Arbeit, weil ihr tolle Gespräche macht oder Stücke produziert, aber wir sehen ja nicht, was ihr dann tatsächlich alles macht, an solchen Tagen.
Das passt total gut, weil ich glaube, vor exakt 24 Stunden haben wir die erste haben wir diesen Koalitionsvertrag zum ersten Mal vorliegen gehabt. Da kam er per Mail reingerutscht. Und dann haben einige von uns erstmal gedruckt, andere haben erstmal digital gelesen. Und tatsächlich haben wir uns das ja so aufgeteilt, dass einige hingegangen sind. Stefan Detjen war bei der Pressekonferenz vor Ort, um sich das da anzugucken. Und wir anderen, also Klaus, Frank Capellan und ich, wir haben uns erstmal hingesetzt und gelesen, Theo Gers auch, bei sich im Homeoffice und eingearbeitet, um einen Überblick zu bekommen, weil das war ja das Absurde an diesen Koalitionsverhandlungen. Man hat irgendwie erst jetzt sich mit den Inhalten tatsächlich auseinandersetzen müssen und das fand ich schon auch eine große Herausforderung, dann innerhalb kürzester Zeit sich so einen Überblick zu verschaffen, dass man sinnvoll darüber berichten konnte.
Also bei mir war es so, ich bekam dann kurz so gegen 13 Uhr, glaube ich, war auf dem Weg ins Studio, ein Anruf von einem der Verhandler. Da wusste ich, das Ganze wird jetzt ein bisschen vorbereitet. Da war ich dankbar, denn ich wusste über das Timing noch nicht viel. Und wir hatten alle auch ein bisschen gerätselt, wann kommt eigentlich die Vollversion? Müssen wir uns hier das in Stücken organisieren? Liegt das oder wird das offiziell verteilt und so weiter? Und da muss man ja sagen, das war alles ganz schön professionell. Das ging ohne Leaks vorher und danach hatten es eigentlich dann ganz schnell alle. Und danach war das Ganze gespickt einfach mit Aufträgen. Du bist dann eben im Programm und versuchst zwischendurch ein paar Seiten weiterzukommen. Du hast den langen Podcast erwähnt. Heute früh ging es weiter. Was mir auffällt in Gesprächen mit Kollegen, aber auch mit Politikern, es bleiben einfach nach jedem Gespräch wahnsinnig viele Leerstellen. Denn das Ganze ist so umfangreich. Und du kannst natürlich nicht mit jedem über Plus und Minus und Gewinner und Verlierer in allen Bereichen reden. Da wärst du stundenlang unterwegs.
Ja, also ich möchte kurz ergänzen, das stimmt, wir haben das schon mal erwähnt, aber quasi im Vorgespräch, deswegen ich ergänze das noch, das lange Gespräch, was ihr gemacht habt, das war der Politik-Podcast, den ich auch an dieser Stelle nochmal sehr empfehle von gestern, den ihr gemacht habt, ist eine knappe Stunde lang, nur damit jetzt alle wissen, wovon wir sprechen. Ann-Kathrin, du wolltest aber auch noch was ergänzen.
Ja, ich wollte so ein bisschen den Blick tatsächlich dann auf den heutigen Tag lenken, weil der zumindest für mich schon auch gespickt war, dann von zahlreichen Hintergrundgesprächen. Also das, was Klaus gestern schon im Vorfeld der Veröffentlichung dieses Vertrags hatte, es hat sich ja heute ja fortgesetzt mit tatsächlich auch offiziellen Einladungen der Parteien. Also die Grünen haben heute ein Hintergrundgespräch gemacht. Ich war bei der FDP, wo wir tatsächlich als für eine Pandemie doch vergleichsweise große Pressemeute in einem Konferenzsaal saßen. Und dann hatten wir Volker Wissing, Christian Lindner, Marco Buschmann und Bettina Stark-Watzinger, also die künftigen MinisterInnen der FDP, die waren da und haben sich eben den Fragen gestellt. Und dann kriegt man tatsächlich auch so ein bisschen zum ersten Mal mehr Einblicke hinter die Kulissen dieser Verhandlungen. Interessant finde ich dann auch so, was die anderen KollegInnen fragen, bei uns im Hintergrundgespräch. Das kann ich, glaube ich, sagen, ohne da die Vertraulichkeit zu verletzen, hat auch die Pandemie eine große Rolle gespielt, also in den Fragen der JournalistInnen. Aber dann eben auch viele Fragen zum Koalitionsvertrag. Und so ergibt sich dann Stück für Stück irgendwie so ein Gesamtbild. Man hat natürlich auch noch so Einzelgespräche, Telefonate und so. Aber das wird wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen dann so weitergehen, dass man sich noch ein bisschen Infos dran telefoniert.
Also bei mir ganz ähnlich. Ja, wobei, Sonja, bei mir, bei den Grünen ist ja eine Situation anders als bei den Liberalen. Die haben sich ja sehr schnell entschieden, das Personal Tableau, was ihre Ministerien angeht, gestern schon zu veröffentlichen. Genau. Da gibt es keine Rätsel mehr, während es bei den Grünen auch zur Stunde noch Unsicherheiten gibt.
Da sind wir eigentlich schon bei einem guten Thema oder das, was ich interessant finde. Wie klug, wie gut, wie clever, wie strategisch ist das eigentlich gewesen von der FDP, ihre Ministerien oder ihre Minister, Ministerinnen, so rum ist es richtig, jetzt schon zu benennen. Ann-Kathrin, du berichtest für uns über die FDP. Wie schätzt du es ein?
Naja, die waren halt gut vorbereitet. Als klar war, welche Ministerien sie bekommen, hat sich, glaube ich, sehr schnell rauskristallisiert, wer die machen will. Also, dass das Finanzministerium an Christian Lindner gehen soll, das war ja schon vor der Wahl im Prinzip klar. Das hat er ja deutlich gemacht. Marco Buschmann jetzt als Justizminister finde ich auch nicht so die große Überraschung. Volker Wissing war auch gehandelt worden. Bettina Stark-Watzinger. Das waren ja auch wichtige Teilnehmende der Verhandlungsgruppe. Und dass die eine Rolle spielen würden, war, glaube ich, klar. Was ich schon interessant finde, ist, dass bei der FDP eindeutig so Regionalproports nicht so eine große Rolle spielt. Das ist ja zum Beispiel auch bei der SPD immer eine große Frage, dass eigentlich die Bundesländer auch zu ihrem Recht kommen sollen. Und bei der FDP ist es jetzt so, dass mit Buschmann und Lindner einfach zwei aus Nordrhein-Westfalen
NRW, genau.
Minister werden. Also von vier Ministerien, die man hat, werden zwei aus Nordrhein-Westfalen besetzt. Das muss man dann, da muss man den Regionalproport so ein bisschen über die anderen Ämter, die man noch hat, dann gewährleisten. Also der Generalsekretär, Generalsekretärin muss neu besetzt werden, Fraktionsvorsitz. Eventuell kann man da was machen. Aber ich glaube, ansonsten kann die FDP sich jetzt richtig schön entspannt zurücklehnen. Den Eindruck hatte ich jedenfalls auch heute bei diesem Hintergrund, dass die eigentlich recht frohen Mutes sind, recht gut gelaunt und jetzt auch Lust haben, sich in die inhaltliche Arbeit zu stürzen und eben nicht die Probleme haben, die Grünen jetzt gerade haben, wo tatsächlich nur ein paar interne Kämpfe ja laufen.
Ja, siehst du mal. Und dann sind wir beim Klaus, weil Klaus, du berichtest für uns über die Grünen und die wollen das ja heute erst in Anführungsstrichen erst bekannt geben und wir kriegen das hier im Podcast nicht mehr unter, weil du musst, glaube ich, gleich rüber auch ins Briefing, Klaus, für dieses Bund-Länder-Forum. Da ist dann die digitale Urabstimmung über den Vertrag. Und bevor das passiert, wollen die Grünen ja sagen, ja, mit wem sie eben besetzen wollen, mit welchem Personal. Was glaubst du denn, weil wir wissen ja noch nicht, wer es dann am Ende werden wird, wie stark ist die Umsetzung der Themen, die Grünen setzen wollen, abhängig von den Personen, die Ministerien leiten werden?
Also ich glaube, die Grünen verfügen ja vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass sie nun auch in vielen, vielen Landesregierungen inzwischen Regierungsverantwortung tragen und wir viele Namen kennen, die sich als Fachpolitiker längst einen Namen gemacht haben über eine ganze Reihe von profilierten Politikern. Und insofern ist da, glaube ich, eher ein Überangebot für die Posten, die es zu verteilen geht, als dass man jetzt nach jeder Ecke suchen müsste, ob da noch jemand steht, den man gebrauchen kann. Sie müssen sich entscheiden heute. Der Zeitdruck ist ganz heilsam, finde ich, damit diese Spekulationen endlich aufhören. Denn die haben sich im Vorfeld entschieden, dass sie ihre Mitglieder nicht nur über den Vertrag, also über Inhalte, abstimmen lassen wollen, sondern eben auch über das Personaltableau. Das wird nicht auseinandergezerrt. Die müssen sich entscheiden, die Mitglieder, ob sie mit diesem Paket als Ganzes einverstanden sind oder aber es als Ganzes ablehnen. Insofern werden wir gleich in einer Stunde oder so etwas die Namen erfahren.
Also jetzt ist 14:43, eine Stunde weiter, 15:43.
Ja, also 16 Uhr beginnt dieses Bund-Länder-Forum und ich glaube, in dieser Veranstaltung werden wir dann diese Namen bekommen. Und die Spekulationen schießen natürlich ins Kraut.
Und trotzdem nochmal die Nachfrage, was glaubst du denn? Also wie abhängig ist das davon, dass die Themen gut umgesetzt werden, wer es dann am Ende macht?
Naja, ich meine, es hilft natürlich, wenn man sich auskennt, oder? Wenn man Minister wird. Das ist ja wohl selbstverständlich. Wir haben natürlich auch schon Personen erlebt, die vorher eben keine Berührung mit dem Ressort hatten. Wir hatten jetzt, ich erinnere mal kurz, einfach aus dem Bauch heraus zwei Bundesverteidigungsministerinnen, die ins Amt kamen, ohne vorher mit dem Thema Verteidigung wirklich etwas zu tun gehabt zu haben. Und wenn wir das jetzt auf die Grünen anwenden, Robert Habeck ist als Klima- und Wirtschaftsminister gesetzt. Da hat er, gerade wenn es um diesen Umbau geht, um den Ausbau von Erneuerbaren, die in sein Ressort fallen, Erfahrungen gesammelt als Fachminister in Schleswig-Holstein. Erfolgreiche Amtsführung, so wird ihm bescheinigt. Das hilft ihm sicherlich, wenn es darum geht, Planungsverfahren zu beschleunigen. All das, was jetzt technisch klingt, aber absolut zentrales für den Erfolg des Koalitionsvertrages und dieser Regierungsarbeit, denn das ist nun mal das Herzstück dieses Vertrages. Wenn man das schon mal gemacht hat, dann hilft das. Der kann sich hinstellen und sagen, guck mal da, das Windrad, da steht und es hat so lange gedauert von A bis Z, bis es dann sich drehte. Und das finden wir bei Annalena Baerbock natürlich weniger, die als Außenministerin genauso gesetzt ist wie Robert Habeck als Wirtschafts- und Klimaminister. Die anderen Ressorts, da wird es schwieriger. Aber wenn ich mir die Namen angucke, die da im Raume stehen, ein Cem Özdemir, der in mehreren Funktionen seine Qualitäten bewiesen hat, eine Katrin Göring-Eckardt, die wir gut kennen, ein Anton Hofreiter, eine Steffi Lemke, qualifizierte Umweltpolitikerin. Also alles Namen, glaube ich, denen man ein solches Ressort aufgrund fachlicher Kenntnisse anvertrauen kann.
Ihr habt beide ja schon ganz am Anfang gesagt, also dieses Thema Klima, das zieht sich durch den kompletten Koalitionsvertrag. Mhm. Was jetzt die Klimapolitik angeht, inwieweit hätte da noch mehr gehen müssen für die Grünen und inwieweit hat sich die FDP zubewegt auf den anderen, in Anführungsstrichen, kleineren Koalitionspartner?
Also wenn man bei der FDP nachfragt, hört man schon eine ziemliche Zufriedenheit mit dem, was da jetzt in diesem Koalitionsvertrag drin steht. Und ich hatte auch gestern bei der Präsentation den Eindruck, dass die Grünen auch damit zufrieden sind. Und ich würde auch die SPD an der Stelle tatsächlich nicht ausklammern wollen, weil auch Olaf Scholz hat ja plakatiert, dass er der Klimakanzler werden will. Also im Grunde war es dann ja, ist es einfach schlichtweg eine Gesamtaufgabe für diese kommende Bundesregierung. Das wird, glaube ich, auch daraus ersichtlich, dass dieses Thema einfach überall hineinspielt. Und es gibt ja zum Beispiel auch ein neues Ressort, das dann SPD geführt sein wird, das für Bauen und Wohnen zuständig sein wird. Und auch da spielt ja dieses Klimathema ganz enorm mit rein, weil energetische Standards bei der Gebäudesanierung eben auch Klimaschutz wirksam werden. Insgesamt muss man, glaube ich, ich will jetzt gar nicht zu sehr in die klimawissenschaftlichen Details gehen, aber das, was jetzt in diesem Koalitionsvertrag drinsteht, das reicht aller Voraussichten nach nicht, um das 1,5-Grad-Ziel von Paris zu erfüllen. Dafür hat schon das grüne Wahlprogramm nicht ausgereicht. Dafür hat auch das letzte Klimaschutzziel, was ja im Sommer nochmal verschärft worden ist, also Klimaneutralität 2045, das reicht auch nicht für 1,5 Grad, für dieses Ziel. Und insofern, ja, haben wir jetzt zumindest einen Koalitionsvertrag, der die Klimapolitik mit sehr vielen Maßnahmen zu hinterlegen versucht, mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien und vor allem mit einer Transformation der Wirtschaft. Weil das, finde ich, liest man dann doch auch raus, dass zahlreiche Ansätze gemacht wurden, um einfach der Wirtschaft dabei zu helfen, diesen Wandel hinzubekommen. Und da wird echt viel Geld reinfließen müssen. Und das ist geschafft. Und insofern haben sich da alle Positionen, glaube ich, aufeinander zubewegt und eine gemeinsame Lösung gefunden, die ja auch von Umweltverbänden durchaus gewürdigt wird. Aber so richtig hundertprozentig zufriedenstellend, naja.
Naja. Klaus, was sind deine Einschätzungen dazu? Also die Grünen, hat Ann-Kathrin gerade gesagt, also auch die können zufrieden sein. Sind sie es deiner Einschätzung nach auch?
Ich glaube, es braucht vielleicht ein bisschen Zeit. Es hat, glaube ich, damit zu tun, dass gerade bei den Grünen, und das sind noch Anklänge an das Frühjahr, als man dachte, dass die Träume grenzenlos sind und die Umsetzung möglich, dass einfach die Ambitionen der Grünen so viel stärker waren im Frühjahr, als der Wahlkampf dann das Ganze wirklich unterlegt hat. Die Grünen sind einfach nicht allein in dieser Koalition, sie sind nicht einmal stärkste Kraft. Es gibt 15 Ressorts, es gibt 16 Minister und die müssen aufgeteilt werden. Und natürlich ist da ein gewisser Schmerz, dass die Grünen zum Beispiel ein klimarelevantes Ministerium wie das Verkehrsministerium nicht auf ihre Seite holen konnten. Mhm. Aber sie haben nun einmal 5 Ministerien, 6 waren Illusionen. Und wenn man sich es anschaut, ich habe einige Verbindungen gerade genannt, also für Habeck zum Beispiel ist total wichtig, dass wenn es eben um mögliche Kollisionen gibt, die drohen und die wir in der letzten Legislatur zwischen SPD und CDU erlebt haben, wenn wir die verhindern wollen, sagt Habeck, dann brauchen wir gewisse Ministerien in einer Hand. Dazu gehört ein Interessenkonflikt, der auftauchen wird, mit absoluter Sicherheit, wenn es um den massiven Ausbau von erneuerbaren Energien geht, mit Naturschützern. Hm. Und wenn diese beiden Ministerien in einer Hand sind und Schritt für Schritt miteinander arbeiten, dann ist das sicher für die schnelle Umsetzung von Planungsverfahren ein ganz wesentlicher Vorteil. Mit anderen Worten, würden sich diese Ministerien auch in dieser Koalition blockieren, dann wäre eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg dieser Koalition nicht gegeben.
Darf ich ganz kurz dran anschließen, weil das ja sozusagen, ich bin ja zuständig für das Umweltministerium und tatsächlich ließ sich das bei ganz, ganz vielen Themen beobachten in dieser Legislaturperiode, dass einfach das Umweltministerium ganz oft kollidiert ist mit dem Landwirtschaftsministerium, weil natürlich die Belange der Landwirtschaft, also sowas wie Pflanzenschutzmittel, Insektizide, das berührt Naturschutzfragen und das musst du irgendwie übereinbekommen. Da musst du Kompromisse finden. Und wenn diese Ministerien tatsächlich in der Hand einer Partei sind, die sich ökologisch ausrichtet, macht das vieles bedeutend einfacher.
Jetzt geht es ja am Ende eben noch darum, auch die eigenen Leute zu überzeugen. Ne? Wird das easy oder nicht? Also die FDP macht es auf dem Parteitag. Mhm. Klaus, du, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, diese digitale Urabstimmung. Wie ist da eure Einschätzung?
Ich sehe jetzt keine Gefahr, dass das scheitert. Das wird möglicherweise ein Ventil sein für die Basis, die ja abstimmen kann, hier zu sagen, Leute, ihr habt entweder schlecht verhandelt oder aber dies ist die Quittung für einen Wahlkampf, den wir uns besser vorgestellt hatten. Das kann sein. Aber vor allen Dingen durch die Klammer, die ich am Anfang erwähnt habe, Inhalte und Personal, halte ich eine Zustimmung als Ganzes für einen Selbstläufer.
Und die FDP macht ja am 5. Dezember dann einen Parteitag, wo die Delegierten abstimmen und da denke ich auch, wird alles glatt gehen.
Ann-Kathrin, Klaus, vielen lieben Dank für eure ganzen Hintergrundinformationen. Die wichtigste Frage am Anfang habe ich noch gar nicht gestellt, stelle ich aber jetzt am Schluss. Wie viele Stunden Schlaf waren es dann für euch von gestern auf heute?
Nicht
ehrlich
viele.
Sein?
Nicht viel zu wenig.
Aha.
Ich weiß, dass es für Ann-Kathrin sehr viel weniger waren, weil ich ihre erste Mail mit Zeitmarke gesehen habe.
Und zwar deutlich später, als ich sie geschrieben hatte.
Okay, gut. Also wir werden nicht konkret, aber es war zu wenig. Dann hat jeder noch einen schönen Interpretationsspielraum. Danke euch.
Gerne.
Bis dann, Sonja.
Über das folgende Thema hätten wir hier auch gut mit 2 Korrespondentinnen sprechen können, sowohl mit der aus Großbritannien als auch aus der mit Frankreich, weil es beide Länder betrifft. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert, der Podcast auch nicht. Deshalb nur eine Korrespondentin, nämlich Christiane Käs, berichtet für uns aus Frankreich. Hallo Christiane erstmal.
Hallo.
Es geht um das Drama, was sich abgespielt hat im Ärmelkanal. Was weiß man denn bisher darüber, was da genau passiert ist?
Also soweit man es nachvollziehen kann, ist dieses Boot gestern Morgen von Dünkirchen aus gestartet und dann auf halbem Weg zwischen Frankreich und Großbritannien, also mitten im Ärmelkanal, hat sich dieses tödliche Unglück ereignet. Es ist im Moment noch etwas unsicher mit den Angaben zu den Ertrunkenen. Die letzte Meldung war, 27 Menschen sind dabei gestorben, davon 17 Männer, 2 von ihnen sind erst im Krankenhaus gestorben, 7 Frauen sind unter den Toten und 3 junge Leute, so heißt es, deren genaues Alter ist nicht bekannt. 2 Männer offenbar aus dem Irak und aus Somalia sind im Krankenhaus und sollen demnächst auch angehört werden. Also eventuell bekommen wir in den kommenden Stunden oder Tagen auch noch mehr über die Hintergründe zu hören. In den Medien sind hier heute Morgen Filmaufnahmen von illegalen Überfahrten gesendet worden. Das kommt nicht so oft vor, dass jemand die Gelegenheit hat, das wirklich zu filmen, aber einem Kamerateam ist es gelungen. Es geht dabei nicht um diese Überfahrt, die tödlich geendet hat, aber was man gesehen hat, gilt als Beispiel. Man konnte sehen, wie Menschen mit Schwimmwesten an den Strand kommen, auch Kinder an den Händen ihrer Eltern. Und dann werden sie dicht gedrängt in ja diese riesigen Schlauchboote gesetzt. In dem Fall wurde auch kurzerhand ein Mann nach dem Start noch rausgeworfen, der zurückgeschwommen ist ans Ufer. Da hat man offenbar gedacht, wir sind doch zu viele in diesem Boot. Und die Schlepper, das konnte man da auch ganz deutlich erkennen, die sind tatsächlich einfach rabiat im Umgang mit den Menschen. Und man kann an diesen Bildern sehen, dass das ganz klar ist, dass das nicht immer gut gehen kann, denn diese Gummiboote sind wahrlich nicht gemacht für die Überfahrt über den Ärmelkanal. Die Fahrt dauert zwischen 6 und 10 Stunden und der Ärmelkanal wird auch mit einer Autobahn verglichen, denn hier sind große Tanker unterwegs. In dem Fall von diesem gefilmten Boot war es auch so, dass es sehr nahe an ein riesiges Schiff gekommen ist und einfach Glück hatte, dass es nicht gerammt wurde.
Also es ist so oder so einfach wahnsinnig gefährlich. Warum gehen die Migranten dieses Risiko ein?
Also es muss die pure Verzweiflung sein oder die Perspektivlosigkeit. Das findet sich ja auch immer wieder in den Geschichten, die sie erzählen. Sie kommen aus diesen Ländern, wo sie aus unterschiedlichen Gründen kein Leben mehr für sich sehen, keine Zukunft. Und wenn das Ziel Großbritannien ist, dann ist es bei den meisten so, weil sie dort schon Familie haben. Ich habe mir auch immer wieder die Frage gestellt, warum bleiben sie nicht in Frankreich? Warum treten sie diese gefährliche Überfahrt dann noch an? Natürlich ist es so, dass einige überhaupt nicht in Frankreich bleiben könnten, weil sie kein Asyl bekommen würden. Und wenn man sich auch ansieht, welchen Weg sie hinter sich haben, der meistens sehr lang ist, sehr beschwerlich und gespickt von Gefahren, und dann haben sie zum Schluss dieses Ziel Großbritannien so nahe vor Augen und dann scheint es einfach so zu sein, dass sie sich sagen, den Rest schaffen wir auch noch und dann begeben sie sich auf diese gefährliche Reise. Es haben sich hier heute und gestern Organisationen zu Wort gemeldet, die humanitäre Hilfe für die Migranten leisten, und die haben auch gesagt, wenn wir sie hindern würden, auf diese Boote zu gehen, dann würden sie schwimmen. Also das zeigt ganz gut diesen massiven Druck, der da dahinter steht.
Warum erregt denn jetzt ausgerechnet dieses Unglück so ein Aufsehen? Also dass da Überfahrten passieren, das weiß man, und dass sie auch scheitern, das weiß man auch. Warum ist jetzt der Spot gerade auf dieser Situation?
Ja, das ist das schwerste Unglück seit 2018. Ich habe mir gerade vorhin nochmal die Zahlen von diesem Jahr und dem letzten Jahr angesehen. Und in diesem Jahr wurden vor diesem aktuellen Unglück 3 Tote und 4 Vermisste gemeldet. Im letzten Jahr waren es 6 Menschen, die tot gefunden wurden, und 3, die vermisst gemeldet wurden. Die Zahlen von denjenigen, die niemand bemerkt hat, die kennen wir natürlich überhaupt nicht. Aber das ist tatsächlich der Grund, warum dieses Unglück jetzt besonders stark wahrgenommen wird. Denn fast 30 Menschen, das ist einfach eine sehr große Zahl. Auch die Umstände, wie sie gefunden wurden. Ein Fischerboot hat die leblosen Körper im Wasser entdeckt, gestern am Nachmittag. Und deswegen war es dann auch gestern schon so, dass das Ganze eine ziemliche Dynamik angenommen hat. Am späteren Nachmittag ist es ja gleich bis auf die höchste Staatsebene gegangen. Präsident Emmanuel Macron hat sehr schnell reagiert und diese Nachricht auch mitgeteilt. Im Hintergrund gärt die Problematik um die Migranten ja seit Jahren. Und dann kocht sie eben immer wieder hoch zu diesen tragischen Anlässen, ohne dass sich dabei wirklich was ändern würde. Das Einzige, was wirklich anders ist, wenn man das vergleicht mit der Situation 2015, als wir von dieser Flüchtlingskrise gesprochen haben, dann sind es jetzt viel weniger Menschen, die als Migranten hier diese Überfahrt probieren. Aber in den letzten Monaten ist es wieder mehr geworden. Es sind auch mehr geworden, die auf diesen sehr unsicheren Booten versuchen, von Frankreich nach Großbritannien überzusetzen.
Wie reagiert man denn dann jetzt in Frankreich?
Also wenn wir nochmal bei Präsident Macron bleiben, der hat wie gesagt sehr schnell reagiert und mitgeteilt, Frankreich werde den Ärmelkanal nicht zum Friedhof werden lassen. Er hat eine Dringlichkeitssitzung von europäischen Ministern gefordert, die von dieser Herausforderung der Migration betroffen sind, so hat er es formuliert. Er hat dazu aufgerufen, die kriminellen Netzwerke schneller zu zerschlagen, zusammen mit Großbritannien, Belgien, den Niederlanden und Deutschland. Und er hat außerdem verlangt von anderen europäischen Staats- und Regierungschefs, die Mittel für die europäische Grenzschutzagentur Frontex unmittelbar zu verstärken. Macron hat auch versichert, es werde alles getan, um die Verantwortlichen der Bootskatastrophe zu finden und zu verurteilen. Und das ist jetzt tatsächlich hier so das große Thema. Genauso hat sich Innenminister Gérald Darmanin geäußert. Man will mit Härte gegen die Schlepper reagieren. Es sind schon 5 Männer festgenommen worden. Der Innenminister hat auch noch mal diese internationale Dimension genannt und auch Deutschland hier mit ins Spiel gebracht. Denn einer dieser Festgenommenen hat laut französischer Seite ein deutsches Nummernschild. Und es heißt hier auch, dass die Schlepper die Boote in Deutschland kaufen. Also politisch stellt man den Kampf gegen die Schlepper ganz vorn an. Die Verantwortlichen haben auch geschildert, wie schwer dieser Kampf ist, weil die Schlepper international vernetzt sind, weil sie verschlüsselte Telefone nutzen, weil es mafiöse Strukturen sind, in denen sehr, sehr, sehr viel Geld steckt. Also das kann man sich auch, das kann man nachvollziehen, denn die Schlepper lassen sich teuer bezahlen. Eine Überfahrt von Frankreich nach Großbritannien kostet an die 2000 Euro pro Person. Die Hilfsorganisationen für die Migranten, die plädieren dafür, die Migranten in Frankreich wirklich aufzunehmen, also richtig aufzunehmen, nicht nur in Auffangunterkünfte zu bringen, wenn mal wieder ein Zeltlager der Migranten von französischen Sicherheitskräften geräumt wurde.
Also mehr Unterstützung von der EU, mehr Unterstützung auch von Deutschland fordert Frankreich. Was ist denn aus französischer Sicht die Rolle Großbritanniens?
Keine gute. Dieser Streit um die Migranten, der dauert ja schon Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, und er bleibt einfach ungelöst, obwohl es ein Abkommen gibt, das sogenannte Abkommen von Touquet. Das wurde auch immer mal wieder nachgebessert. Im Grunde sieht das vor, dass Frankreich die Grenze nach Großbritannien schützt und dafür von London Geld bekommt für Grenzschutz, für Ausrüstung, für Polizisten und so weiter. Aber auch darüber gibt es immer wieder Konflikte. Zuletzt war es so, dass London schon vereinbartes Geld nicht ausbezahlen wollte. Die Begründung war, dass auf französischer Seite zu wenige Boote von Migranten zurückgehalten werden. Da sagt die französische Regierung natürlich wieder, das stimmt nicht. Man wehrt sich da dagegen und verweist auf die Boote, die man sehr wohl zurückgehalten hat. Macron hat gestern Zahlen genannt. In diesem Jahr sind schon 1500 Schlepper verhaftet worden, 44 Netzwerke von Schleppern zerschlagen worden. Das alles in Zusammenarbeit mit den Behörden in Großbritannien. Aber trotzdem, so hieß es, haben in diesem Jahr schon 47.000 Versuche stattgefunden, von Frankreich nach Großbritannien überzusetzen. Also das ist eine sehr große Zahl. Und bei anderen Behörden verweist man auch darauf, dass Frankreichs Küste 200 Kilometer lang ist und dass es einfach unmöglich ist, das alles zu kontrollieren. Es gibt schließlich keine Mauer, hat heute Morgen ein hoher Beamter hier gesagt.
Gibt es denn irgendeine, ja, wie soll man es nennen, irgendeine Perspektive, irgendein Ziel, auf das man hinarbeitet? Also wie soll es weitergehen?
Ja, das ist tatsächlich im Moment noch ein bisschen schwer zu beantworten. Es wird hier immer wieder verlangt, dieses Abkommen von Touquet nochmal neu zu verhandeln. Heute hat ein Abgeordneter der linken Partei Unbeugsames Frankreich gesagt, Adrien Quatennens heißt er, Großbritannien muss legale Wege der Immigration zulassen. Also das ist natürlich genau das Gegenteil von dem Kurs der Regierung in London, die sich ja immer mehr versucht abzuschotten. Letzte Nacht haben Macron und der britische Premierminister Johnson noch miteinander gesprochen. Macron hat dabei die volle Zusammenarbeit gefordert und, das fand ich bemerkenswert, dass die britische Seite darauf verzichtet, eine dramatische Situation für politische Zwecke zu instrumentalisieren. So hieß es dann danach aus dem Élysée. Also da merkt man schon diesen angespannten Unterton, der da mitschwingt. Trotzdem ist es aber so gewesen, das ist heute über den Tag auch bekannt geworden, dass London Paris gemeinsame Patrouillen vorgeschlagen hat. Könnte sein, dass das Ganze etwas entspannt. Muss man abwarten, wie sich das in den nächsten Tagen und Wochen entwickelt.
Christiane, dann danke erstmal an dich für die Infos von und für heute. Danke sehr. Dann bedanke ich mich fürs Interesse und fürs Zuhören. Das war die aktuelle Ausgabe von der Tag heute am 25. November. Ich bin Sonja Meschkat und wir hören uns bald wieder, versprochen. Bis dahin, alles Gute.